Boah, Simon, ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist. Dieser vierte Spieltag, ne? Wenn ich könnte, ja, als Bayern-Besitzer vor allen Dingen, ja, Bayern-Spieler-Besitzer, ich könnte diese verdammte App schon wieder einfach deinstallieren und, keine Ahnung, Minigolf spielen gehen. Für immer und ewig. Das, was an diesem vierten Spieltag abgegangen ist, das geht gefühlt für mich persönlich in die Geschichtsbücher ein. Und das werden wir jetzt gleich wieder komplett strukturiert einmal einordnen in der Diskussion zum vergangenen Spieltag und in der Vorbereitung auf den nächsten Spieltag. Junge, wir müssen eine Menge aufarbeiten. Hol dir Zettel und Stift raus. Du bist mein Psychologe, ich bin dein Psychologe und wir kotzen uns mal richtig aus. Let's get it on, Junge.
Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
So, herzlich willkommen, Simon. Ich bin dein persönlicher psychologischer Berater des heutigen Tages. Erzähl mir von deinen Problemen.
Ja, grüß dich, Melo. Schön, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Wir sind gut vorbereitet, aber im vierten Spieltag steckt auch eine ganze Menge drin, was einfach aufgearbeitet werden muss. Persönlich, was jetzt so meine Kickbase-Ligen betrifft, und dazu kommen wir ja gleich im Road to Glory-Part, lief es eigentlich ganz gut. Also da muss ich eigentlich keinen Psychologen haben, der mir dabei hilft, die Dinge aufzuarbeiten, denn da bin ich vollends zufrieden. Aber du kannst mir natürlich sehr gerne ein offenes Ohr schenken, wenn es um den SV Werder Bremen geht, denn das war mal wieder gar nicht. Und das, nachdem man in der Vorwoche Gladbach so furios besiegen konnte, dachte ich, wir wären auf einem anderen Weg. Und darauf werden wir gleich auch noch eingehen am kommenden Spieltag. Zur Eröffnung des fünften Spieltags warten dann auch noch die Bayern. Also dafür brauche ich dich auf jeden Fall.
Ich bin da, mein Bester. Ich bin immer da für dich. Keine Sorge. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch für uns da. Denn bevor wir loslegen, vielleicht nochmal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Leute, lasst doch gerne nochmal eine Bewertung da. Wir haben ja gesagt, die nächste Box, ja, die geht raus bei 750 Bewertungen. Wir sind schon über die 600er Marke. Das ist ein absoluter Knaller und das schon nach dem vierten Spieltag. Ich liebe es einfach, dieses so tolle, positive Feedback zu bekommen, die konstruktive Kritik auch zu lesen, die uns wirklich auch weiterbringt, ne? Muss man ja auch sagen. Also da tun wir ja auch viel für, um dann letztendlich auch das Feedback, was ihr uns da gibt, in direkt bare Münze, hätte ich schon fast gesagt, dann umzusetzen. Also von daher herzlich gerne weitermachen, damit wir auch Richtung 750er Bewertung kommen und dann knallt es nochmal richtig, was die nächste Box angeht. Ja, und zusätzlich vielleicht auch nochmal ein kleiner Hinweis, immer hier auch in den Shownotes verlinkt, neben unserer Punktelieferanten-Challenge, ne, über die ihr dann natürlich auch damit eingehen könnt, ist uns auch noch eine Herzensangelegenheit seit dieser Saison unser eigener Discord-Channel. Ja? Dem könnt ihr natürlich auch beitreten, unabhängig davon, ob ihr unsere Community-Liga mitzockt oder nicht. Weil da gibt es wirklich sehr, sehr regen und sehr aktiven Austausch. Also da haben wir wirklich schon eine ganz coole Community aufgebaut, ne, die sich da sehr aktiv mit den Themen allgemein einfach auch der Bundesliga und Kickbase befassen und nicht nur rein aus der Punktelieferanten-Bubble heraus irgendwie Diskussionen anzetteln. Ne?
Finde ich auch. Also es macht wirklich extrem viel Spaß. Es ist sehr aktiv. Und wie du schon gesagt hast, selbst wenn man nicht Teil einer unserer Community-Ligen ist, kann man da trotzdem beitreten, sich schon mal für die kommende Saison anmelden. Das ist immer gut, wenn man früh dran ist. Und man kann da auch für die eigenen Ligen, die man spielt, Umfragen erstellen, die Community fragen nach Tipps und Tricks, nach Empfehlungen. Also da werdet ihr immer eine Antwort kriegen auf eure Fragen.
Sehr schön. Die erste Frage, die ich dir stelle, gleich im Road to Glory. Wie ist es dir ergangen? Ich glaube, du bist da ganz zufrieden, so wie ich es auch an deinem Gesichtsausdruck sehe, was die Creator-Liga angeht und deine Community-Liga-Platzierung. Das gehen wir auch nochmal durch. Fokus-Duell, Championship, das gehen wir jetzt alles im Road to Glory einmal durch, mein Bester.
Road to Glory.
So. Schieß los. Also gar nicht so schlecht, ne, wie du da abgeschnitten hast in der Content-Creator-Liga. Leider nicht aufs Treppchen, aber zum ersten Mal über die 1000 Punkte. Wen gibst du ab, Junge?
Genau, also es musste nur vier Spieltage warten, bis ich endlich die magische Marke von 1000 Punkten durchbrechen konnte. Und das bedeutet natürlich, dass ich bis Dienstagabend einen meiner Top 3 Punkte des vergangenen Spieltags an den Markt verkaufen muss. Und das waren einmal Jamie Leveling, mein Top-Punkter mit 220 Punkten, dann Nathaniel Brown, mit 216 und Hassan Ouedraogo mit 162 Punkten. Also verrückt, dass ich den vorm Spieltag für Marktwert einpacken konnte. Ich musste halt irgendwie noch eine Lücke füllen im Mittelfeld. Und dann ja war Ouedraogo auf dem Markt. Ich wusste, dass er in den letzten Spielen eingewechselt wurde und dachte mir, ja komm, im Heimspiel gegen den ersten FC Köln, da kann er mir nach Einwechsel noch ein paar Punkte bescheren. Ey, und dann sehe ich die Aufstellung um 17.30 Uhr Samstagabend und sehe Ouedraogo in der Startelf und dann trifft er auch noch zum 1-0. Also besser hätte es für mich gar nicht laufen können. Und ja, also ich glaube, es ist relativ leicht. Ich werde mich definitiv für Ouedraogo entscheiden, dass ich den verkaufe.
Darf ich hier auch nochmal Werbung in eigener Sache machen, mein Bester? Denn wir haben ihn in der Saisonvorbereitung in der Prediction mit Mats von Create Football ja auch schon genau richtig für so das erste Saisondrittel mit einem sehr, sehr wichtigen, ausschlaggebenden Faktor im Spiel der Leipziger ja auch schon predicted, ne? Und siehe da, aha, richtig rasiert. Und so sympathisch, hast du das mitgekriegt? Sein erstes Interview überhaupt, ne? Es war so süß.
Das hat er gut gemacht, ne? Also der hat gesprochen, als hätte er das schon häufiger gemacht. Also ich fand, man hat ihm das kaum angemerkt, dass er da noch absoluter Neuling ist in Sachen Interviews. Sehr souverän, gute Antworten, sympathisch, mit einem Lächeln. So frisch einfach, ne? Es war noch nicht so verbraucht wie von den alten Hasen, die da ständig Interviews geben müssen und immer das Gleiche labern. Also es war schon sehr angenehm. Sollte er sich beibehalten.
Ja, du hast ihn jetzt abgegeben. Ich geier jetzt schon auf ihn. Also günstiger kommst du jetzt nicht an so einen guten Scorer ran, ne? Der mal so zwischendurch, ja, wer weiß, wie oft der jetzt noch irgendwie in der Startelf stehen wird. Ja, vielleicht auch nur ein Unfall. Aber also er hat schon jetzt gezeigt, das, was er auch in Ansätzen auf Schalke ja schon bewiesen hat, ne? Was für ein Talent er ja eigentlich ist, wenn er nicht immer so ein verdammtes Verletzungspech hat. Ne?
Das ist es halt. Dieses Verletzungspech stand ihm in den vergangenen Jahren echt zuhauf im Wege. Aber das war jetzt der Verdienst dafür, dass er eine richtig gute Vorbereitung, eine verletzungsfreie Vorbereitung spielen konnte. Und Ole Werner ist ja auch in Bremen immer ein Trainer gewesen, der sich schwer getan hat, damit Talenten wirklich Spielzeit zu geben. Und wenn der Ouedraogo reinwirft und direkt von Anfang an bringt, dann bedeutet das, glaube ich, nochmal doppelt, dass Ouedraogo es wirklich drauf hat. Und das war der Anfang von mehr. Ich glaube, der wird auch in den kommenden Wochen eine gewichtige Rolle spielen da im zentralen Mittelfeld. Und wenn er Scorer liefert, dann ja sowieso nochmal mehr. Also das ist die beste Werbung, die du betreiben kannst für dich.
Sehe ich da Parallelen zu dir jetzt in der Creator-Liga, Junge? Kommst du wie Phoenix aus der Asche da jetzt emporgekrochen? Was ist so deine mittelfristige Perspektive? Du bist ja jetzt auf Platz 4 gelandet. Bist du in den Positionen jetzt auch saisonübergreifend irgendwie nach oben gestiegen?
Ja, ich bin jetzt auf Platz 6 im Gesamtklassement vorgerückt. Alles ja wirklich super eng beieinander. Also ich bin 300 Punkte hinterm ersten, ne? Also zwischen Platz 1 und 6 liegen 300 Punkte. Also das ist wirklich gar nichts. Es ist super eng da. Du bist auf Platz 4 auch nur 150 Punkte von mir entfernt. Also alles sehr eng beieinander. Da ist noch lange nichts entschieden. Da gibt es noch lange keine Richtung, die man da erkennen kann. Und ich bin damit zufrieden. Also die 4 Spieltage, die jetzt rum sind, waren bei mir eine stetige Entwicklung. Ich bin sehr zufrieden, auch mit meinem Kader. So zufrieden war ich zu dem frühen Zeitpunkt in der Creator-Liga noch nie. Also ich habe wirklich eine gute Basis, auf die ich aufbauen kann. Und ich bin finanziell auch auf jeden Fall liquide. Also ich kann immer Geld in Bewegung bringen. Ich habe immer auch ein bisschen Geld noch in der Hinterhand auf dem Konto, was ich dann auch wieder für Overpays einsetzen kann. Jetzt gerade ist mir auch noch mal ein Transfer gelungen. Ich habe mir Assignon vom VfB Stuttgart geholt.
Ich schwör's dir, du bist die größte Kickbase-Wurst auf der ganzen weiten Welt. Ehrlich. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber dann ist jetzt auch meine psychologische Stunde gekommen hier. Ja, du bist die größte Ratte, die es gibt. Weißt du, wie viel Unterschied? Du hast 9.579 geboten.
Ja.
Ich war bei, darf ich eigentlich gar nicht sagen, 9.550.
Ja, okay. Ja, das ist natürlich Musik in meinen Ohren. Ja, das freut mich.
Ja, ist es. Ja. Ist es.
Aber wie verrückt ist das auch bitte? Das war ja auch einer meiner Draftpicks im Sommer. Und dann hat er wirklich bis zu Spieltag 4 überhaupt keine Rolle gespielt beim VfB Stuttgart. Ich den schon frühzeitig wieder mit ein bisschen Minus verkauft. Und das Gleiche habe ich ja auch mit Amura gemacht. Als da die Transfergerüchte aufkamen, dass der zu Benfica Lissabon wechseln könnte, habe ich ihn ja auch verkauft und ihn mir jetzt wieder zurückgeholt letzte Woche. Also ich habe mir dann irgendwie meine Draftpicks jetzt mit Verspätung wieder ins Team geholt. bin ich froh drum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Astignon wirklich auf dieser Leistung gegen St. Pauli vom Freitagabend aufbauen kann und sich jetzt auch dauerhaft dann gegen Wagnermann auf der rechten Seite durchsetzt.
Lass uns mal vom Liga-Geschehen rübergehen zur Championship, Junge. Hast du denn da wenigstens irgendwie eine Möglichkeit gehabt, mir irgendwie das Wasser zu reichen?
Aber natürlich doch, Melo. Du kennst mich doch. Wir haben ja auch die Gruppe mit unserem Discord-Leiter Manolo, wo wir immer unsere Championship-Teams reinposten, Freitagabend vor Spieltagsbeginn. Und dann werden natürlich auch Schüsse abgegeben in die andere Richtung. Und da nehme ich den Mund ja immer besonders voll. Aber ich lasse auch Taten folgen, so wie es sich gehört. Und konnte vor dir und vor Manolo finishen. Und das, obwohl ihr mein Team müde belächelt habt, habe ich euch wirklich im Dunkeln oder in den Schatten gestellt, so möchte ich es mal sagen. Ich bin nämlich 90. geworden von über 500 Teilnehmern an unserer Challenge. Und was ich umso bemerkenswerter finde, ist, der Gesamtsieger am vierten Spieltag hat die 2000-Punkte-Marke durchbrochen. 2002
Punkte. Richtig krass, ey. Oder? Und das an so einem räudigen Spieltag, ne? Musst du mal überlegen, 2000 Punkte da hinzuzaubern, ne?
Ja, also mein Respekt, Glückwunsch. Auf jeden Fall die 2000er Schallmauer zu durchbrechen, das ist immer was ganz Großes. Und ja, Chapeau, da so ein Händchen zu haben und das möglich zu machen an einem Spieltag, der wirklich, ne, und darauf gehen wir gleich nochmal sehr intensiv ein, durchwachsen war mit und von vielen Überraschungen geprägt war.
Ja, und überleg, ne? Wen hat er da alles aufgestellt? Kane, Vuskovic, Ozun, Orban, Benze, Garcia, Gnabry. Also an seiner Stelle mit Gnabry auf der Bank da zu beginnen, da hätte ich ja, also hatte ich auch sowieso in der Content Creator Liga sowieso schon den Kaffee auf, ne? Aber das sind alle Spieler, die deutlich über 100 in Richtung bis, ne, Kane natürlich mit seinen drei Toren fast 400 Punkten abrasiert haben. Backhaus im Tor, Bansusi, Bade und dann trotz Bahoya noch auf der Bank im Kader mit nur 2 Punkten, haut dieser Bruder hier in über 2000 Punkte rein, ne? Das ist Wahnsinn.
Ja.
Krass. So, alles klar. Lass uns mal die Kickbase-Brille wieder abnehmen, unsere persönliche Kickbase-Brille wieder abnehmen und lass uns mal in den Recap reingehen und schauen, wie ist denn hier wirklich der vergangene Spieltag gelaufen und was sind die Erkenntnisse daraus? Gibt es überhaupt Erkenntnisse, die wir da ziehen können oder lassen wir diese ganze Scheiße nicht einfach sein und gehen, wie gesagt, Minigolf spielen? Lass uns mal gucken, wie wir hier die Diskussion anzetteln. Recap. Womit fangen wir denn eigentlich diese Diskussion jetzt an, mein Bester? Wollen wir nochmal auf Bremen eingehen? Wir haben sie in den Himmel gelobt und jetzt ist es wieder genau so passiert. Bremen macht Bremen-Dinge.
Ja, Melo, jetzt kannst du mal zeigen, was du für seelsorgerische Qualitäten besitzt. Wir steigen direkt mal mit Bremen ein. Aha. Ja, ich habe mich am Samstagabend schon enorm darüber aufgeregt, als wir geschrieben haben und Sprachnachrichten auch hin und her geschickt haben. Und dann hast du nur geantwortet, heb dir das für Montagabend auf, wenn wir im Podcast sitzen. Und dann habe ich gesagt, ja, mach dir da mal keine Sorgen, da wird noch genug übrig bleiben an Wut. Und so ist es auch. Ja, lässt mich einfach wütend, ratlos, enttäuscht zurück, nachdem man in der Vorwoche 4:0 in Gladbach, furios 4:0 in Gladbach gewinnen konnte, wo wirklich alles aus einem Guss lief, du das Gefühl hattest, da fügt sich alles, auch die Neuverpflichtungen, Boniface, Puertas, Sugawara, Mbangula, alle liefern ab, alle sind super integriert und funktionieren perfekt und das kann jetzt nur nach oben gehen und bergauf. Ja, und dann lieferst du so ein Spiel ab zu Hause mit den eigenen Fans im Rücken gegen den SC Freiburg, die jetzt auch nicht völlig furios in die Saison gestartet sind und verlierst dann 0:3. Also, und hast offensiv mal überhaupt nichts zu melden, verschießt noch einen Elfmeter, kassierst einen Elfmeter zum 1:0, schießt noch ein Eigentor. Also, da kam wirklich alles zusammen, lässt sich auskontern. Also eine ganz schlechte Teamleistung und ja, irgendwie steht man jetzt wieder an dem Punkt, okay, was ist das jetzt? 4:0 in Gladbach gewonnen, war das jetzt einfach nur ein positiver Ausrutscher und ist diese Leistung wie gegen Freiburg jetzt das, woran man sich gewöhnen muss in Bremen? Also ja, wir Bremen-Fans, wir haben es nicht leicht jetzt in der frühen Saison. Da ist wirklich von Tag zu Tag irgendwie Gefühlschaos und zwischen Euphorie und Enttäuschung liegen teilweise nur wenige Stunden, wenige Minuten. Deswegen bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Mhm. Am kommenden Spieltag warten die Bayern. In München geht's zur Wurzelbehandlung, wie ich so schön sage. Da wird wahrscheinlich auch nichts zu holen sein. Und dann kommen die Wochen der Wahrheit. Ich hoffe, dass man jetzt einfach nur schonungslos oder halbwegs gut davonkommt in München, dass es nicht eine derbe Packung gibt und man dann irgendwie komplett am Boden ist und in den Wochen danach ganz, ganz wichtige Spiele vor der Nase hat, in denen man dann punkten muss. Ich hoffe, dass man sich halbwegs teuer verkaufen kann. Aber nervt mich. Ich habe gedacht, Bremen wäre irgendwie ein bisschen weiter.
Ich habe in 0, nix noch am gleichen Tag alle meine Bremer verkauft. Alle. In allen Ligen, die ich hatte. Von Puertas angefangen, über Linen, Agu, alle weg. Also gar keine Diskussion, da jetzt noch irgendwie noch in irgendeinem Bremer zu belieben, gerade jetzt vor dem Hinblick auf das Spiel dann gegen die Bayern. Das wird Hamburg, Hamburg-Style.
Ja, also ja, wahrscheinlich hast du recht. Ich fürchte auch, dass wir uns da mindestens 4, 5 Dinger fangen. Ich meine, Hoffenheim hat sich auch 4 gefangen und das, obwohl Bayern ja komplett rotiert hat. Dann weiß ich nicht, wie das gegen Bremen aussehen soll, wenn die dann womöglich mit der vollen Kapelle dann von Anfang an auch antreten werden. Habe ich wirklich ein bisschen Sorge vor. Und du sprichst einen guten Punkt an. Also klar, den Impuls nach dem Freiburg-Spiel dann wirklich die Bremer auch zu verkaufen, bevor die ins Bodenlose sinken und so, absolut der richtige Weg. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, wenn ich Bremer im Team gehabt hätte. Und dann auch mit Blick auf das Bayern-Spiel am kommenden Wochenende macht das generell nochmal doppelt Sinn, ne? Dass man sich jetzt dann schon auch von denen trennt, weil gegen Bayern sind wir uns, glaube ich, alle einig, wird es punktetechnisch schwer für Bremer. Aber das Lustige ist, nach dem Bayern-Spiel, und da treffen wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder, sage ich, sind Bremer sogar mittelfristig eine Kaufempfehlung, weil dann kommen wirklich 3, 4 Gegner am Stück, die auf Augenhöhe sind, wenn nicht sogar unter Bremen angesiedelt sind, wo halt dann die Bremer auch wieder ein gutes Punktepotenzial besitzen. So schnell kann es halt gehen, ne?
Umso besser. Je günstiger sie dann werden, ja, bis nach dem Bayern-Spiel, umso besser dann, ne? Und dann gehen wir da auf jeden Fall in der nächsten Episode nochmal drauf ein. Lass uns mal von Verkaufsempfehlungen zu Kaufempfehlungen kommen und damit auch zu Dortmund. Digga, die bleiben ja oben dran, das machen die ja richtig gut da, ne? Und Nico Schlotterbeck direkt in der Startelf. Digi, was war denn das? Würden wir jetzt für ihn unsere Seele geben? Was meinst du? Und vor allen Dingen nicht nur Schlotterbeck, sondern was ist mit Adeyemi? Ne? Immer diese Diskussion, Bayer, Adeyemi, Adeyemi, Bayer. Das ist beide wieder gespielt, aber Adeyemi, der zerreißt ja im Moment alles. Ne? Ist der on fire? Bleibt das länger so? Meinst du?
Ja, erstmal war ich total überrascht, als ich gesehen habe, Nico Schlotterbeck in der Startelf gegen Wolfsburg. Ich dachte mir so, okay, ich dachte
immer noch der Werner Rea.
Ja, und dann hieß es ja schon Gefühl, unter der Woche, ne? Irgendwie Spielersatztraining nach dem Champions League-Spiel mitgemacht, dann danach noch das volle Teamtraining. Aber der hat im Sommer nicht trainieren können aufgrund seiner Meniskusverletzung. Der hat noch kein Pflichtspiel absolviert, kein Testspiel absolviert. Also 0,0 Matchpraxis seit Mai letzten Jahres. Und dann habe ich mich, ja, wie gesagt, einfach extrem gewundert, dass Niko Kovac ihn direkt reinwirft von Beginn an. Und als wäre er nie weg gewesen. Er war direkt wieder der linienbrechende Passer hinten raus, der Stratege, der auch mal mit anschiebt, der auch die perfekten Diagonalpässe spielt, in den Zweikämpfen voll drin ist. Also wirklich, als wäre er nie weg gewesen, hat er gleich wieder auf Top-Level performt und auch dafür gesorgt, dass Dortmund das Spiel gewinnen konnte, 0 gespielt hat. Das war auch ein großer Anteil von ihm. Und ja, da muss ich ihm auf jeden Fall ein großes Kompliment aussprechen und Respekt zollen, dass man so ein Vollprofi ist, dass man da ohne Anlaufschwierigkeiten sofort auf Top-Niveau wieder funktioniert. Ich glaube, das ist die heißeste Kickbase-Aktie, die wir gerade haben. Also
gar keine Diskussion, ist mehr als obvious, ganz klar. 17, die Frage ist, wie viel butterst du da jetzt rein, Alter?
17,3 Millionen Marktwert aktuell. Und ja, wir wissen alle, egal wie es bei Dortmund läuft, Nico Schlotterbeck hat immer ein hohes Punktepotenzial, gehört immer zu den besten Punktern des Vereins. Und wenn man sich seine Marktwertkurve aus den letzten Saisons anschaut, dann war das immer ein Spieler, der zwischen 30 und 35 Millionen wert war. Und da bin ich auch bereit zu sagen, auf diesen Wert wird er im Laufe der Saison definitiv noch kommen. Also volle Lotte drauf. Das ist ein absolut gesetzter Stammspieler, der 130 bis 140 im Schnitt machen kann, aber mal ganz locker. Von daher 30 Millionen drauf, wenn man es hat. Ganz klar.
Hätte ich auch gesagt.
Und ja, es ganz klar. Gibt natürlich auch Spieler, die ich dafür abgeben würde, Stand jetzt. Und da habe ich dir wirklich einen prominenten Namen mitgebracht, Melo. Und da würde mich deine Meinung interessieren. Würdest du einen Angelo Stiller für einen Schlotterbeck abgeben aktuell?
Ohne zu schwitzen. Na klar, wir werden gleich auch nochmal über Stuttgart sprechen. Ja, wir haben es gesagt, du kannst dich auf die Stuttgarter verlassen. Ja, weiterhin drauf setzen. Es gibt Lichtblicke. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Aber dazu gehört meiner Meinung nach definitiv kein Stiller. Ganz einfach. Jetzt sehe ich aber auch Parallelen zur letzten Saison. Ja, die ersten 6, 7, 8 Spieltage, das war schon echt kacke bei einem Stiller. Muss man ja auch ganz klar sagen. Und danach hat er sich gefangen, hat auch mal ein paar ganz gute Phasen, dann mal wieder nicht. Da gehe ich aber ganz klar, also da gibt es 0,0 Diskussion mit dem Schlotterbeck, der da konstant deine 130 bis 150er Schnitte dir da reinballert für den Preis. Easy, gar keine Diskussion.
Ja. Also gehe ich voll und ganz mit, da sind wir uns auf jeden Fall einig, weil ich habe auch so gedacht. Ja. Stiller knapp unter 33 Millionen, Wert aktuell nur 83 Punkte im Schnitt an den ersten 4 Spieltagen, nur ein grüner Balken, dreimal kein grüner Balken, jetzt gegen St. Pauli, ja auch einen Elfmeter verschossen, kläglich verschossen, dann noch eine Großchance vergeben. Scheint noch nicht so die Saison des Angelo Stiller zu sein und da würde ich wahrscheinlich auch lieber jetzt irgendwie sagen, ja, ich hole mir einen Schlotterbeck für 29 Millionen, spar dann noch 3 Millionen und gib einen Stiller ab und kann die 3 Millionen dann noch in einen anderen Spieler investieren. Was würdest du machen, Tah oder Schlotterbeck?
Oh, ja. Auch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei Schlotterbeck, ganz klar.
Also würdest du auch einen Tah abgeben, da dann nochmal einen ordentlichen Transfergewinn oder eine Transferdifferenz erzielen, die du dann auch an andere investierst. Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen.
Ja, es ist eine Augenblicksentscheidung. Ja, es ist wirklich eine ganz, ganz enge Kiste da zwischen den beiden. Natürlich musst du jetzt auch noch mal vielleicht 1, 2 Spieltage noch mal abwarten. Jetzt bist du natürlich gehypt beim Schlotterbeck. Ja, diese 145, die er da gemacht hat, ja, die zeigen natürlich auch wieder, welches Potenzial er da mitbringt. Aber nach wirklich, also ich habe gerade noch mal geguckt, ne, seit dem 27. Spieltag der letzten Saison hat er keine einzige Sekunde mehr logischerweise spielen können. Nicht, dass man sich da blenden lässt. Und vielleicht hat er ja dann auch wieder so ein paar Durchhänger. Von daher, ich würde sagen, vielleicht, weil jetzt das Pendel eher Richtung Schlotterbeck auch wegen dem Hype dann ausschlägt und das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis ganz klar bei ihm ist, würde ich schon sagen, leichte Vorteile Schlotterbeck langfristig, aber trotzdem nochmal so 2, 3 Spieltage beobachten bei Schlotterbeck versus einem Tah. Oh, wäre schon wirklich 50-50, aber ganz leicht zu Schlotterbeck gehen.
Ja, also bin ich voll und ganz bei dir, Melo, und ich höre bei dir auch so eine leichte, gesunde Skepsis noch raus, die definitiv angebracht ist und die würde ich hier auch nochmal wirklich hervorheben wollen. Wir wissen nicht, wie sehr die Belastung jetzt bei Schlotterbeck auch beibehalten werden kann im Wochenrhythmus. Es kann natürlich sein, dass der jetzt auch in den kommenden Spielen mal eine Pause braucht, weil dann die Belastung einfach sehr hoch auch war, weil er so lange raus war. Das kann natürlich gut und gerne passieren, dass da auch die Rotation auf ihn wartet. Und das muss man so ein bisschen mit einbeziehen. Ne? Das war schon ein langer Ausfall. Da steckt man nicht einfach ohne weiteres weg. Da wird sicherlich eine Belastungsreaktion auch nochmal kommen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was dann auch Risikotransfers, Risikoabwägungen, Budgetabwägungen angeht. Ne? Ist ja klar.
Und das ist das, was ich auch meine. Ne? Wenn du jetzt wirklich kurzfristig ein bisschen risikofreudiger bist, dann ganz klar Schlotterbeck versus Tah. Auf Nummer sicher gehst du natürlich dann mit einem Tah. Ne? Aber bindet natürlich dann auch Kohle im Vergleich zu einem Schlotterbeck.
Wie viel Risiko gehen wir auf Adeyemi, Melo? Adeyemi on fire. Das jetzt auch nicht nur in der Frühphase dieser Saison, sondern auch in der Endphase der vergangenen Saison war Adeyemi ja schon echt richtig, richtig gut drauf. Ich sehe hier gerade am 32. Spieltag der Vorsaison 2 Tore erzielt, am 33. Spieltag der Vorsaison Tor und Vorlage, fette grüne Balken geliefert, auch davor schon Scorer geliefert. Also es ist aktuell so eine ganz, ganz gute Phase von Adeyemi bei Borussia Dortmund. Auch in der Champions League gegen Juventus Turin letzte Woche wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Sehr auffällig gewesen, mit der beste Dortmunder Spitze in der Offensive. Und ja, die Entwicklung zeigt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Nur wie nachhaltig ist das? Das ist immer dieses große Fragezeichen bei Adeyemi, weil der war in seiner bisherigen Karriere immer einer, der sehr wellenförmig performt hat. Jetzt ist er gerade wieder auf einer Welle, die wir natürlich auch mitreiten müssen. Also da müssen wir voll drauf gehen. Wir müssen dieses Momentum nutzen, das Adeyemi gerade hat. Das heißt, aus Kickbase-Manager-Sicht definitiv ein Spieler, auf den wir gehen müssen aktuell. Aber auch da müssen wir gucken, wie viel Risiko gehen wir, weil die nächste Delle, die wird sicherlich kommen und dann wahrscheinlich früher, als einem lieb ist. Und wenn man jetzt 10 Millionen Overpay auf den draufhaut und in 2 Wochen ist Adeyemi schon wieder im Loch drin, dann haben wir da eine ganze Menge Geld verbrannt. Deswegen auch da vorsichtig sein.
Würde ich auch gar nicht so überbewerten im Moment so oder so hypen. Bei ihm kannst du genau das Muster ablesen. Es sind immer 2, 3 Spiele, die er da wirklich überperformt, bewusst überperformt. Und dann ist er wieder in seinem Normalzustand. Ja, dann hast du mal wieder 8 Punkte hier, 16 Punkte da, 60 Punkte hier. Das ist mir nicht konsequent und konstant genug, die Leistung, die er hat. Jetzt aus Kickbase-Manager-Sicht. Von daher möchte ich da gar nicht so reinbuttern, dass noch, ja, jetzt nächste Spieltag gegen Frankfurt, glaube ich, ne, spielen die? Nee, Mainz, ne? In Mainz, glaube ich.
Ja, Mainz.
Ja, genau, in Mainz spielen die. Ja, danach geht es ja auch schon wieder Leipzig, ne? Geht es dann auch schon wieder weiter. Schwierig. Also ich würde da jetzt mit einem leichten Overpay rangehen und versuchen, den da irgendwie zu kriegen. Alles schön und gut, aber...
Ich würde auch nicht mehr als 5 Millionen Overpay zahlen.
Maximal.
Amura oder Adeyemi?
Amura.
Burkhardt oder Adeyemi?
Adeyemi.
Nicolas Jackson.
Obwohl Burkhardt ja jetzt endlich mal wieder ein gutes Spiel. Wobei, da hast du wirklich super Parallelen, ne? Mit Burkhardt und Adeyemi. Ja, muss man ja auch sagen. Jackson, wer ist Jackson? Michael?
Nicolas Jackson oder Adeyemi?
Adeyemi.
Okay. Ja. Gut, hätte ich mich ausentschieden.
Ja, Kickbase-Nullpöller, ja, dieser Jackson. Aber kommen wir jetzt mal zu Bayern-Rotation. XXXXXXL. Leute, was hat uns das gebrochen? Ich gucke in diese Startelf Announcements da rein und mir ist Brezeln ist mir im Hals steckt geblieben. Ja, ich war ja schon sowas von in Oktoberstimmung, Oktoberfeststimmung, ja, Eröffnung Oktoberfest und freue mich da. Bayern rasiert jetzt und macht und tut. Ja, was passiert? Selbst vor einem verdammten Kickbase-Gott namens Kimmich macht der Bayern-Trainer keinen Halt. Das Thema Rotation ist ein wichtiges Thema. Das müssen wir jetzt berücksichtigen und jetzt nochmal die Erkenntnisse daraus ziehen und lass uns das mal bewerten. Was bedeutet das? Gibt es jetzt kein Halten mehr und wir können uns darauf einstellen, dass es jetzt jeden Spieltag so passieren wird, jetzt wo die Champions League wieder am Start ist?
Also die Sorge ist zumindest mal berechtigt, ne? Also wenn schon am 4. Spieltag so eine starke Rotation gemacht wird und Kompanie, der in der vergangenen Saison nicht dafür bekannt war, auch junge Talente mal ranzulassen, hat der jetzt auch Karl sofort in die Startelf gepackt. Das heißt, von dem scheint er wirklich extrem überzeugt zu sein. Der scheint auch wirklich eine ernsthafte Startelf-Alternative zu sein in so englischen Wochen. Ja, das Rotationsthema ist präsenter, als ich vermutet hätte am Anfang der Saison beim FC Bayern. Und dass Kompanie auch vor einem Kimmich und einem Ulis keinen Halt macht, das ist natürlich super ärgerlich. Aber aus Manager-Sicht verändert sich nichts. Wenn wir nicht die Startelf einsehen können, wie jetzt am kommenden Spieltag glücklicherweise, da können wir die Aufstellung vom FC Bayern einsehen.
Ja.
Das ist natürlich ein großer Vorteil für uns. Aber die meisten Wochen können wir es halt eben nicht. Und dann müssen wir trotzdem alles, was Rang und Namen hat, müssen wir aufstellen und davon ausgehen, dass sie starten. Und wenn nicht, dann gucken wir erstmal doof aus der Wäsche und müssen dann hoffen, dass die Joker-Einsätze genügend Punkte einbringen, die wir natürlich brauchen bei einem Kimmich und einem Ulis.
Und nicht nur bei ihm, ne? Selbst ein Gnabry und Co. Also, und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, so überzeugt, und da sind wir wieder bei Jackson, war ich ja jetzt auch nicht von der Leistung. So ein Karl hat das wirklich hervorragend gemacht. Er hat ja auch wieder seine Impulse mitgegeben und er ist ja auch top motiviert bis unter die Nasenspitze und darüber hinaus. Aber was bedeutet das jetzt? Also, man kann es einfach nicht einschätzen. Ich verstehe es auch nicht, wie man jetzt sicher geglaubte Kimmichs dieser Welt, also das ist, geht nicht in meine Kickbase-Birne rein. Sowas existiert bei mir nicht, dass Kimmich rotiert. Geht nicht. Genauso wie Nulis. Die haben nicht ein Spiel verpasst in der letzten Saison.
Ja, das ist wirklich komisch, ungewohnte Situation, mit der man erstmal lernen muss, umzugehen. Aber wie ich eben schon.
Und was willst du jetzt hier, was willst du jetzt sagen? Also, was willst du den Zuhörern und Zuhörern sagen?
Ja.
Außer lasst es über euch ergehen.
Ja, genau, das war
so. So ein Gnabry hat ja trotz einer Halbzeit ja immer noch 130 Punkte gemacht.
Ja.
Alles gut.
Das, was ich eben gesagt habe, ne? Wir müssen es so nehmen, wie es ist. Wir müssen trotzdem alles, was Rang und Namen hat, beim FC Bayern aufstellen. Und dann einfach hoffen, dass die in der Startelf stehen, ihre gewohnten Punkte holen, die wir natürlich auch brauchen bei den Preisen, die wir für sie zum Teil gezahlt haben. Und wenn sie halt eben nicht starten, dann ärgert uns das und dann müssen wir sagen, komm, 30 Minuten reichen auch. Und da muss man sich, muss man die Stimmung hochhalten. Aber das bedeutet natürlich auch, diese Rotationskandidaten, Sascha Boy, Karl, Nicolas Jackson, Tom Bischof, die sind natürlich irgendwo auch interessanter geworden, weil wir immer davon ausgehen müssen, okay, die kriegen vielleicht doch mal einen Startelf-Einsatz, sie kriegen doch mehr Minuten, als wir gedacht hätten. Hm. Und wenn man dann irgendwie auf noch 10, 12 Millionen rumfliegen hat, was auch eher die Seltenheit ist, aber soll vorkommen, dann kann man sich mal überlegen, hole ich mir nicht so einen Bischof vorm Spieltag und stelle den als Filler auf, weil ich darauf spekuliere, dass der eine Halbzeit spielt, vom Beginn an spielt, was auch immer, ne?
Wir bleiben mal im Süden, ganz in der Nähe. Was ist mit diesen Augsburgern los? Ist der Zauber, der Wagner-Zauber schon verflogen? Die ersten ein, zwei Spiele, die haben mich ja noch sehr positiv gestimmt, ne? Und ich war so euphorisch und so on fire. Und Wagner, der wird die Bundesliga im Sturm erobern und irgendwann Nationaltrainer werden. Und ja, jetzt sind wir alle auf dem Hosenboden, auf dem Lederhosenboden der Tatsachen zurückgekehrt. Sag mal, lohnen sich Augsburger eigentlich noch? So dieser ganze Zauber letzte Saison, so Matsima und so Maurice. Das war alles, das war so und so, das waren so geile Raketen, aber das ist ja nichts mehr.
Den Start, den Sandro Wagner da in Augsburg hingelegt hat, der sah ja auch echt vielversprechend aus. Du hattest direkt am ersten Spieltag den Auswärtssieg in Freiburg mit einem 3:1. Am zweiten Spieltag hast du die sehr, sehr teuer verkauft. Gegen den FC Bayern lagst 3:0 hinten, bist auf ein 3:2 rangekommen, warst kurz davor, noch das 3:3 zu erzielen. Also das war ja auch wirklich eine Leistung, auf die man aufbauen konnte. Da haben sich auch einige Spieler hervorgetan. Aber die letzten beiden Spiele, die waren halt gar nichts, ne? Du hast gegen St. Pauli verloren, 2:1 trotz 1:0 Führung. Und jetzt am vergangenen Spieltag gehst du 1:4 zu Hause gegen Mainz 05 unter, die ja wahrlich auch nicht so die Sterne vom Himmel gespielt haben bislang in der Saison. Und
dann auch in Überzahl 2 Tore zu kassieren, also beziehungsweise in Unterzahl 2 Tore zu kassieren. Was soll das?
Ja, genau, das wollte ich gerade auch noch ansprechen. So, dann bist du ein Mann mehr und fängst dir einfach noch 2 Buden, ehe du ein eigenes Tor schießt. Also Totalausfall, da ist alles schiefgelaufen, was hätte schieflaufen können. Und jetzt stehst du nach 4 Spieltagen da und hast 3 Punkte, schon 3 Niederlagen und irgendwie ist jetzt so ein bisschen der Zauber verflogen, ne, den Sandro Wagner da mit reingebracht hat und vielleicht ist der FC Augsburg doch immer noch die graue Maus, die sie seit zig Jahren in der Bundesliga sind. Wer weiß das schon? Ich habe so ein bisschen das Gefühl oder ich sage, der FC Augsburg steht jetzt auf dem Prüfstand in der kommenden Woche. Am 5. Spieltag geht es gegen die noch punktlosen Heidenheimer. Und da muss wirklich eine Leistungssteigerung her. Und da müssen Punkte her, da muss ein Sieg her, dass ich sage, okay, Augsburger sind noch relevant. Mhm.
Wer ist noch relevant? Auf Stuttgart ist Verlass. Das haben wir gerade schon gesagt. Wir arbeiten uns mal so langsam hoch in den hohen Norden. Ja, lass mal nach Stuttgart abbiegen. Wie gesagt, ne, wir haben gesagt, auch schon letzte Woche, wer kann weiterhin auf die Stuttgarter setzen. Es gibt Lichtblicke und da sind ein paar Namen, die haben wir uns aufgeschrieben, die sind ganz interessant und die werden auch mittelfristig, beziehungsweise sogar langfristig ganz interessant werden. So ein El Kanouche, der jetzt endlich mal gezeigt hat, ne, was dieser Junge alles drauf hat. Bombastisches Spiel hingelegt. Demirovic hat wieder Demirovic-Dinge gemacht. Chabot, Leverling, ne? Boah, auch richtig gut. Schöne Vorlage. Arsenio, hast du ja, haben wir gerade schon gesagt, hat auch jetzt endlich gezündet, den du mir vor der Nase weggeschnappt hast. Ja. Aber es gibt auch so ein bisschen in Richtung Rotation natürlich auch ein paar Namen. Und da müssen wir natürlich auch drüber sprechen, wo ist jetzt Vorsicht geboten? Einen ganz großen haben wir gerade schon benannt mit Stiller. Aber es gibt ja noch den Karazor, Junge. Was war denn mit dem auf einmal? Beziehungsweise, wo war der auf einmal?
Generell haben wir recht behalten, ne, dass wir gesagt haben, vor dem Spieltag weiterhin auf Stuttgarter setzen, nicht beunruhigen lassen. Die werden schon ihre Punkte sammeln. Du hast jetzt einige Spieler hervorgehoben, die wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Allen voran natürlich El Kanouch. Zweites Spiel beim VfB Stuttgart, zweites Geil. Mal Startelf, ja, ja. Erstes Tor erzielt. Aber Karazor saß überraschend auf der Bank und das, obwohl er ja Kapitän ist. Das war sehr überraschend auch, ähnlich wie halt Kimmich. Ne? Da hat man so gedacht, der hat doch ein Stein im Brett, der wird doch jetzt erstmal nicht rotieren. Aber Schema, der hat es auch richtig, richtig gut gemacht. Also der sorgt in der Frühphase der Saison wirklich auch für Furore und ist sicherlich auch ein Spieler, den wir aus Manager-Sicht definitiv im Blick behalten sollten. Die Rotation, die wird jetzt immer extremer. In dieser Woche steigt ja auch der VfB Stuttgart ins internationale Geschäft ein mit der Europa League. Das sind dann immer Pflichtspieltermine, die wir im Blick haben müssen und gucken müssen, okay, wer steht in der Europa League in der Startelf? Und dann können wir Rückschlüsse auf das Wochenende ziehen.
Ja, den größten Rückschluss, den wir auf das Wochenende ziehen, ist dieses unglaubliche Spektakel der Unioner. Alter, die können ja nicht nur Defensive, die können ja jetzt auch Offensive in der personalifizierten Mini-Kane-Form namens Burke. Holzte ihm noch ein kleines Tränchen nach, dem alten Veteran?
Ja, wenn der dann 3 Tore für einen Konkurrenten schießt, dann definitiv. Aber ja, auch in Bremen hatte er Spiele, wo er auf einmal on fire war und dann monatelang ist er wieder untergetaucht und war gar nicht zu sehen. Deswegen muss ich mir erstmal anschauen, wie nachhaltig diese Leistung wirklich ist. Aber generell...
Von ihm persönlich oder von den Unionern?
Ja, sowohl als auch. Generell so, ja, genau. Muss man aber sagen, ne, wir haben die Offensive der Unioner im Sommer für tot erklärt. Und sie belehren uns eines Besseren nach 4 Spieltagen. Du hast ja dieses Trio, Infernale vielleicht schon. Ne? Jetzt Burke, Illich, 3 Vorlagen geliefert. Also der hat ja wirklich aus allen Lagen Burke gefunden. Das war ja wirklich eine mentale Connection, die da hatten. Also der, das hat...
Fast so wie bei uns, ne?
Ja, fast schon wie bei uns. Das hat richtig gut zusammengewirkt, was die da gezeigt haben. Und dann hast du ja auch noch diesen Elias Ansa dahinter. Also diese 3, die sorgen wirklich in der Offensive für Furore. Und ich bin bereit zu sagen... Unioner Offensivspieler, die können sich doch lohnen und die zeigen es auf jeden Fall auch in Kickbase-Punkten, dass sie definitiv eine Relevanz wert sind.
Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Du hast ja auch schon richtig gesagt, lass uns das erstmal beobachten. Hier ist natürlich erstmal so eine schöne Stichtagsbetrachtung und eine tolle Momentaufnahme, aber wie nachhaltig es wird, sehen wir ja dann. Hast schon recht. Sollte man jetzt auch nicht so überbewerten, aber jetzt erstmal alles mitnehmen, was geht und was Union heißt, ne? Weil da geht jetzt richtig der Mob die Woche über erstmal ordentlich bis zu 300, 400, 500.000 wird so ein Berg, so ein Ansa, so ein Illich, die werden jetzt erstmal schön steigen.
Ne? Ja, ja, ganz klar. Und es geht am kommenden Spieltag gegen den HSV.
Wollte ich gerade sagen, dann geht's noch gegen den HSV, ist alle mal was drin zu Hause in der alten Försterei. Sehr schön. So, kommen wir mal von diesen Highlights oder Special Moments und Honorable Mentions hin zu unserer Top 11 des Spieltags. Ne? Wir haben mal unsere eigene Top 11 zusammengebaut und gehen das mal im Vergleich auch mal daneben gestellt, die SofaScore-Rankings, mal deren Top 11 durch und schauen mal, ja, wo gibt es Unterschiede und was haben wir uns dabei gedacht.
Ja, also wir wollten ja auch ein bisschen mehr Statistik, ein bisschen mehr Werte auch mit reinbringen in diesen Podcast, um das Ganze nicht nur unter Kickbase-Punktbezug zu stellen, sondern auch so ein bisschen darüber hinaus. Und da haben wir uns abgestimmt, haben eine Top 11 zusammengestellt des vergangenen Spieltags und im Tor haben wir uns für Noah Otobolo entschieden, der seinen Kasten sauber halten konnte gegen Bremen und mal wieder einen Elfmeter halten konnte. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Melo, aber das war der 5. Elfmeter in Folge, den Noah Atubolu in der Bundesliga pariert hat. Und das ist Rekord. Elferkiller.
Ich habe nur Elfmeter-Killer bei mir in den Mannschaften. Ich habe einen Vasil in der Content-Creator-Liga. Atubolu habe ich mir vor diesem Spieltag in der Community-Liga noch geholt und ihn aufgestellt und super zufrieden, super glücklich. Wusste ich tatsächlich, nicht um mich jetzt hier irgendwie, ne, in den Vordergrund zu rücken, aber da habe ich 4 Spieltage gewartet, bis ich ihn endlich auf dem Markt hatte. Und direkt mit 300.000 Overpay nur.
Ja, also wir haben uns für Atubolu entschieden, weil er hat auch ein Sofascore-Rating von 9,0 bekommen. Dadurch ein bisschen höher als Vasil. Der hatte auch lange einen Case, weil er eben auch einen Elfmeter gehalten hat gegen VfB Stuttgart. Ich glaube, dann auch 5 der letzten 6 Elfmeter pariert. Also der ist auch ein absoluter Elferkiller. Und wenn man sich die Kickbase-Punkte von Vasil anschaut, da wird einem schwindelig. Ich glaube, 176 im Schnitt nach 4 Spieltagen. Und da bin ich auch, an den bin ich sehr, sehr hoch rangegangen im Sommer. Ich habe gesagt, das wird der beste Keeper der App. Und der ist da ja auf jeden Fall auf einem richtig, richtig guten Weg dahin. Atubolu hat es dann doch in unsere Top 11 geschafft, weil er halt eben dann auch seinen Kasten sauber halten konnte, mitgehaltenem Elfmeter und auch noch den Sieg eingefahren hat mit seinem SC Freiburg. In der Verteidigung haben wir uns in der Dreierkette für David Raum entschieden. Direktes Freistoßtor gegen den 1. FC Köln zum Ende der ersten Hälfte hin. Darüber hinaus auch wirklich wieder eine sehr ansprechende Leistung gezeigt über die linke Seite und halt so ein bisschen von Grimaldo gelernt. Ne? Schön den da über die Mauer ins Eck gehoben, den Freistoß. Ja, super, super schönes Tor. Und da haben wir auch gesehen, der kann nicht nur rackern, kämpfen und flanken, sondern er hat auch noch Gefühl im Fuß. Schmeckt uns Raumbesitzern. Also ich bin leider keiner, aber die Raumbesitzer da draußen, ich glaube, die hatten ein rosiges Wochenende.
Ja.
Innenverteidigung in unserer Top 11 ist Vuskovic vom HSV, hat dafür gesorgt, dass der HSV seinen ersten Bundesliga-Sieg in dieser Saison und auch nach 7 Jahren Abstinenz einfahren konnte im Heimspiel gegen Heidenheim, das mit 2-1 gewonnen werden konnte. 9,2 Sofascore-Rating, wirklich extrem viele Zweikämpfe gewonnen, nahe 60-65% seiner Zweikämpfe gewonnen, also wirklich ein richtig, richtig guter Wert und halt der Dosenöffner gewesen mit seinem 1-0, den Ball da nach der Ecke schön die Maschen gedroschen. Also es war wirklich ein ordentlich satter Schuss. Starke Leistung. Hätte ich nicht gedacht, dass der so spät verpflichtet wird und direkt so ein Eckpfeiler da in der Defensive wird. Also es hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich konnte mit dem Namen so erstmal nichts anfangen. Aber da haben die sich echt Qualität ins Haus geholt.
Ja.
Bist du irgendwo Vuskovic-Besitzer?
Leider nicht. Ich habe mir den jetzt erst auch nach diesem Spiel mal im Detail angeschaut. Ich war auch so ein bisschen überrascht, dass wir tauschen dann immer im Vorfeld zur Championship ja unsere Teams immer aus, dass Manolo den auch in der Punktlieferanten-Match-Challenge in seiner Startelf hatte. Und dachte mir dann schon, wie kommt, oder warst du das sogar?
Nee, ich nicht, das war Manolo.
Nee, du, ne, dann war es Manolo.
Aber ja, genau. Das ist der Beweis. Dachte
ich mir schon, was,
ne, wir hatten ja eine Diskussion.
Was sieht der in dem?
Ja, Manolo, alles, was der in Kickbase anfasst, wird zu Gold. Also der hat irgendwie ein goldenes Näschen, ein goldenes Händchen. Der riecht irgendwie die Punkte, bevor sie auf dem Scoreboard sind. Wahnsinn. Ja. Also der rasiert auch alles bei uns in der Community-Liga 1. Mit meilenweitem Abstand vorne, alle Transfers sitzen. Respekt auf jeden Fall und Glückwünsche gehen da raus. Der Dritte in unserer...
Wurdest du da jetzt gezwungen zu dieser Aussage?
Nee, ich muss einfach neidlos anerkennen, dass da einer hervorragend managt.
Das habe ich von dir noch nie gehört, obwohl ich es tue.
Ja, Melo, aber... ne. Die 150 Punkte, die du vor mir bist in der Creator-Liga, also die nötigen mir jetzt noch keinen Respekt ab. Den musst du dir erst verdienen, auch wenn du schon einen Stern über deinen Namen hast. Da muss mehr kommen.
Gehen wir mal weiter.
Ja, der Letzte in unserer Dreierkette ist Julian...
Bist du?
Riason. Ja, ich wäre, wenn, dann im Tor, aber an Atubolu mit einem gehaltenen Elfmeter komme auch ich nicht vorbei. Zurück zu Julian Riason. Hey, dieser Typ ist ein Phänomen. Ich finde, Julian Riason ist ein Spieler, der maximal underrated ist. Der spielt seit geraumer Zeit einfach gewohnt seinen Stiefel runter bei Borussia Dortmund, ist einer, der in seinen Leistungen nie krass abfällt, der immer kämpft, der auch offensiv wirklich einen guten Impact hat. Jetzt gegen Wolfsburg, das schöne Tor von Adeyemi vorbereitet, darüber hinaus auch noch 2, 3 echt riesige Chancen kreiert. Ich kann mich an eine super schöne Grundlinienflanke auf die Fünferlinie erinnern, wo Bayer hochsteigt und den ganz knapp am Pfosten vorbeisetzt. Das war eine Zuckerflanke von Riason. Also der hat da über die rechte Seite eine ganze Menge Offensivqualitäten und ich halte ihn dort auch für den besseren Spieler als Jan Couto. Und ich glaube, dass so auf kurz oder lang Riason sich da auch definitiv durchsetzen wird. Also das ist ein Spieler, den halte ich für sehr, sehr interessant. Eigentlich jedes Jahr in Kickbase, weil der immer so ein Spieler ist, der so um die 20 Millionen wert ist, aber das auch in Punkten definitiv rechtfertigt. Und viele sind da eher zurückhaltender. Keiner hat so richtig Lust auf Riason. Ich bin immer so einer, Riason ist mein Mann und fahre damit immer ganz gut. Mhm.
Das sieht man ja auch am Pricing dann, ne? Also was kostet der? Ich glaube 15 Millionen oder so gerade, ne?
Ja, ich glaube,
Stand heute Abend.
Ich glaube schon noch ein bisschen mehr, Milo. Lass mich kurz nachschauen.
Guck mal eben.
Nee, du aber hast
was
recht.
Was ich auch sagen will, ist
15 Millionen wert. Das ist ein Witz.
Ja, mein ja. Ne? Das ist ein Witz. Das ist absolut ein Witz. Also, kann ich gar nicht verstehen. Zumal er jetzt auch wirklich auch die letzten 2 Spiele ja auch gespielt und auch sehr gut performt hat. Und auch in der letzten Saison, gerade so das letzte Drittel, ja, da gab es jetzt keine Ansätze zu sagen, ihn da nicht ins Team zu holen. Der hat alles durchgespielt, was da ging.
Ja.
Immer mal wieder ein Scorer dazwischen, also mehr grüne Balken als alles andere.
Das ist ein richtig konstanter Leistungsträger, genau. Nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in Kickbase. Und mit 15 Millionen Marktwert aktuell ist das wirklich noch viel zu günstig für das, was der einem an Punkte bringen kann. Und ich bin froh, dass ich in meiner Main-Liga stolzer Besitzer von Riason bin und der mir 183 Punkte am vergangenen Wochenende geliefert hat. Sofa-Score-Rating von 7,8 mit einer Vorlage. Damit einer der besten Dortmunder gewesen. Ist auch sehr, sehr stark. Kommen ins Mittelfeld. Und da darf einer natürlich nicht fehlen. Das ist Vincenzo Grifo. Ich glaube,
dass der überhaupt noch in unserer Top-11 mal aufpoppt.
Aber irgendwie vom Gefühl her ist der jedes Jahr in der Top-11, wenn er gegen Bremen gespielt hat. Ja, also ist so ein persönlicher Bremen-Schreck. Tor und Vorlage gemacht. Wirklich ordentlich abgerissen. 8,4 Sofa-Score-Rating, auch das spricht auf jeden Fall Bände und hebt seine Leistung nochmal hervor. Richtig, richtig stark. Da bin ich aber mal gespannt, was auch da Thema Rotation betrifft, ob er in dem Alter, in dem er jetzt ist, wirklich dann auch in die nächsten Wochen alles durchspielen kann oder ob er von Rotation betroffen sein wird. Das wird die Zeit auf jeden Fall zeigen. Dann Sano. Ich dachte, der kann nur laufen, Löcher stopfen.
Genau. Kann der was anderes als
und auf einmal scored der.
Ja.
Also der war Matchwinner gegen Augsburg. Tor und Vorlage 319 Kickbase-Punkte. Sofa-Score-Rating von 8,8. Das ist schon bemerkenswert.
Ja.
Ich glaube, Passquote 92% oder so hat er an den Mann gebracht. Und das in zentraler Position. Und das siehst du halt auch in seinen Kickbase-Punkten, ne? Wie viele Pässe der von links nach rechts geschoben hat. +1, +1, +1, +3. Also eine richtig, richtig starke Performance. Am kommenden Wochenende gegen Dortmund weiß ich nicht, ob sich das so wiederholen lässt. Aber Sano, definitiv ein Spieler, den man mal auf der Liste haben kann. Auch da mit einem Marktwert von 13,5 Millionen noch nicht völlig überteuert. Und dann Melo. Da sind wir wieder. El Kanouch. Nicht nur Mats von Create Football, Mini Stöger, sondern auch du und ich. Wir sind, glaube ich, jetzt in so kurzer Zeit schon riesen El Kanouch-Fans geworden. Der macht einfach Spaß.
Ja, mir nicht, weil ich ihn nicht habe.
Und ich, Depp, habe den auch noch vor dem Spieltag in meiner Main-Liga verkauft. An Konkurrenten.
Warum? Also, verstehe ich nicht.
Ja, weil ich konnte damit, mit dem Verkauf, konnte ich Riason halten und lass mich kurz gucken, noch einen.
Da bin ich mal auf den noch einen gespannt, weil dann weiß ich, ob es sich gelohnt hat oder nicht.
Riason und Romolo.
Ja, okay, passt. Ja.
Also hat sich dann unterm Strich schon gelohnt, aber ärgerlich, dass ich damit dann trotzdem Konkurrenten gestärkt habe mit so ordentlichen Punkten.
Haben aber viele so gedacht am letzten Spieltag, ne? Die den dann einfach, weil er dann nicht performt hat und alle so ein bisschen kurzfristiger denken, dann ihn irgendwie abgestoßen haben. Ich habe ja irgendwie gehofft, dass ich irgendwie dann in der Zeit jetzt noch an ihn rankomme. Keine Chance.
Ja, aber das ist so wieder der lebende Beweis dafür, man darf nicht zu früh die Geduld verlieren. Man muss manchen Spielern, gerade aus so Neuverpflichtungen, die erst frisch bei den Vereinen sind, denen muss man manchmal auch ein bisschen mehr Zeit geben, als einem lieb ist. Aber man lässt sich natürlich dann immer mit diesen stark sinkenden Marktwerten sofort beeinflussen in der Entscheidung. Und dann handelt man manchmal ja einfach aus Emotionen heraus und verliert so ein bisschen die Kontrolle. Und bei El Kanouche ist es mir jetzt auf die Füße gefallen. Und vielen anderen sicherlich auch. Aber die Kurve geht jetzt wieder nach oben. Das heißt, alle, die an El Kanouche festgehalten haben, alles richtig gemacht. Auch in den kommenden Spielen wird er sicherlich seinen Impact haben. Sofa-Score-Rating der Vollständigkeit halber von 7,8. Auch sehr, sehr gut. Und der letzte in unserem Mittelfeld in der Top 11 ist Fabio Vieira. Von dem habe ich ja schon vergangene Woche ein Lied gesungen.
Ja, genau. Und dass wir zwei Hamburger mal in der Top 11 haben. Ne? Ich glaube, das wird das einzige Mal sein.
Ja, wenn der HSV dann mal eins seiner drei Bundesligaspiele gewinnt, dann müssen sie auch gewürdigt werden. Okay, ich muss objektiv bleiben, auch wenn ich Bremer bin.
Ja, bitte.
Der HSV hat verdient gewonnen und Fabio Vieira, auch wenn er das HSV-Trikot trägt, von dem bin ich ein großer Fan, hat das Score-Versprechen, was ich ihm attestiert habe, gehalten und hat mit 7,9 Sofa-Score-Rating sogar noch besser performt als El Kanouche und Julian Riason. Und ich hoffe, dass das der Anfang von mehr ist.
Sehr schön. Ja, und vorne drin, glaube ich, ist auch nicht schwer, oder?
Die Creme de la Creme.
Ja, genau, die Creme de la Creme. In einem Atemzug. Ja. Sag es an.
Harry Kane wundert mich, dass er bei SofaScore nur ein Rating von 9,6 bekommen hat, trotz seines Hattricks. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass er 2 Elfmeter-Tore gemacht hat. Das schmälert dann so ein bisschen das SofaScore-Rating. Denn Oliver Burke, der auch wenig überraschend in unserer Top 11 vertreten ist, der hat ohne Elfmeter 3 Tore geschossen und dementsprechend auch das höchstmögliche Rating von 10,0 bekommen. Und sein kongenialer Sturmpartner Illich steht bei uns auch in der Top 11. Der hat ein Sofa-Score-Rating von 7,4 bekommen. 3 Assists, alle 3 auf Burke. Ich glaube, da haben wir ein neues Traumduo.
Traumduo. Nach uns.
Ja, nach uns sowieso.
Ja, vom Traumduo kommen wir mal zur nächsten Traumkategorie. Wir haken den Spieltag ab und bereiten uns auf den nächsten Spieltag vor. Unsere Top-Matchups stehen an. Lass uns mal in den Go-To wechseln.
Go-To.
So, Simon. Und da haben wir uns mal für 3 Teams jetzt wieder entschieden. Wir machen jetzt hier nicht eine Longlisten hinterher, ja, sondern die 3, auf die wir jetzt gehen für den kommenden Spieltag. Gar keine Diskussion. Top 1 Bayern gegen Bremen, haben wir gerade schon gesagt. Also musst du halt benennen, einfach weil du sie benennen musst. Auf Platz 2 sehen wir die Leverkusener gegen St. Pauli. Haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, was jetzt mit St. Pauli ist. Können wir vielleicht nochmal 2 Worte zu verlieren. Und auf Platz 3, große Überraschung, aber eigentlich dann auch wiederum nicht. Haben wir auch gerade schon gesagt, Augsburg gegen Heidenheim. Einfach Heidenheim geschuldet.
Genau, also FC Bayern an 1 ist klar großer Vorteil für uns alle. Wir können am Freitagabend die Aufstellung einsehen. Das muss einfach nochmal hervorgehoben werden. Wenn wir die Möglichkeit haben beim FC Bayern, dann ist das wirklich Gold wert. Darauf kann man gezielt managen. Werder-Spieler, bin ich ehrlich, würde ich nicht mal notgedrungen als Filler stellen. Da muss man alles irgendwie draußen lassen. Nee, da lohnt sich, glaube ich, nichts. Da gibt es Know-how und Minuspunkte. Ja, Leverkusen gegen St. Pauli ist so ein bisschen schwierig gewesen, einfach aufgrund dessen, dass Leverkusen sich natürlich jetzt am Sonntag gegen Gladbach auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Da hat man auch irgendwie gedacht, okay, sie wären vielleicht einen Schritt weiter nach dem Auftaktsieg unter Julmann gegen Frankfurt. Dachte ich, okay, da geht's jetzt so richtig bergauf, aber klar, Gladbach hatte auch den Trainerwechsel, also da hat dann auch irgendeinen Effekt eingesetzt. Unterm Strich dann unentschieden, jetzt auch nicht allzu wild, aber St. Pauli hat gegen Stuttgart verloren. Ich glaube, das wird ein Spiel, wo Leverkusen einfach viel Ballbesitz haben wird. St. Pauli wird Leverkusen den Ball überlassen und sich wieder auf ihre Stärke, das Kontern, berufen. Und ja, wenn das nicht funktioniert, dann sage ich, geht Leverkusen als Sieger vom Platz. Wenn St. Pauli die Konter nutzt und die Räume, die sie dann irgendwie kriegen im Umschaltspiel, dann kann auch St. Pauli da was mitnehmen. Aber Stand jetzt würde ich erstmal aus Kickbase-Sicht, punktetechnisch, ganz klar mit den Leverkusen angehen.
Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz. Punkt.
Genau, das ist der Schlüssel zu Kickbase-Punkten. Ja. Also Rohpunkte wird es da auch was geben. Ja, und dann, wie ich schon beim Recap gesagt habe, Augsburg unterliegt jetzt einem Prüfstand. Die müssen jetzt was zeigen. Das geht gegen die noch punktlosen Heidenheimer, die jetzt auch gegen den Aufsteiger verloren haben. Also Heidenheim zeigt jetzt in der Frühphase der Saison auch, warum wir alle gesagt haben, die werden definitiv absteigen. Sie haben einfach den schwächsten Kader der Liga und können nur sporadisch mit den Aufsteigern sogar mithalten. Und Augsburg hat ja dann schon auch Qualität. So ein Fabian Rieder ist interessant. Essende ist jetzt wieder zurück. Hat ja auch nach Einwechslung direkt das 1-4 gemacht gegen Mainz. Also ja, ich glaube schon, dass punktetechnisch Augsburg da was reißen kann, aus Kickbase-Sicht.
Ja. Und neben den kurzfristigen Geschichten für den nächsten Spieltag haben wir ja immer mal wieder, so wie es jetzt die letzten Spieltage ja auch in den Episoden ja zur Vorbereitung der Fall war, immer noch mal so ein, zwei Teams, wo wir sagen würden, schaut euch das mal mittelfristig an. Ja, also auch mal die nächsten 3-4 Spieltage jetzt schon mal kurz einmal über den Tellerrand hinausblicken. Und da haben wir uns jetzt mal die Hoffenheimer rausgepickt. Nächsten Spieltage Freiburg, Köln, St. Pauli und Heidenheim. Liest sich auf dem Papier ja erstmal gar nicht so verkehrt.
Finde ich nämlich auch. Also das sind alles am Gegner, wo ich sage, da kann Hoffenheim definitiv gut punkten. Da sind sie wahrscheinlich sogar tendenziell eher mal Favorit auch. Ich finde, Hoffenheim macht es in dieser Frühphase der Saison auch wirklich nicht schlecht. Da haben sich schon einige Spieler auch hervorgetan, die offensichtlich ganz, ganz gutes Punktepotenzial besitzen. Und wenn dann die Gegner auch noch leichter werden als jetzt an den ersten 4 Spieltagen, dann hat man da natürlich die Fantasie, dass dann vielleicht sogar noch mal mehr Punkte oben drauf kommen. Ich meine, das Spiel gegen den FC Bayern sieht jetzt deutlicher aus, als es unterm Strich war. Am Ende steht dann 1-4, aber Hoffenheim hat wirklich phasenweise gut mithalten können, hatte selber auch ganz gute Chancen. Manuel Neuer musste ein paar Mal parieren. Ich weiß, dass Aslani auch einen Pfosten getroffen hat. Also Hoffenheim hat auf jeden Fall genügend gezeigt, um auch mehr Tore zu erzielen. Und dann kehrt hoffentlich das Glück auch wieder zurück, dass sie dann in den kommenden Wochen gegen die schwächeren Gegner dann auch wieder mehr Tore erzielen werden und dementsprechend auch noch besser punkten werden.
Und da ist ja eine ganze Menge Namen, ne? Ganz klar vorneweg Lemperle, ne? Aslani. Wer mir auch richtig gut gefallen hat, war Kofal.
Ja.
Gutes Spiel gemacht, ja. Ja, gibt aber auch ein paar, wo ich sagen würde, lass mal gucken, was ist mit den Altgedienten, insbesondere so ein Kramaric, ne?
Ja, Kramaric ist, hohen Marktwert hat er inne und dafür sind die Punkte einfach ein bisschen zu mau und Gefahr der Rotation. Damar sitzt ihm wirklich im Nacken und es ist ja jetzt auch vorgekommen, dass Kramaric nicht in der Startelf stand. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das in den kommenden Wochen des häufigeren der Fall sein könnte, dass Kramaric auch mal rausrotiert. Und deshalb sage ich, trotz des gut aussehenden Programms in den nächsten Wochen ist Kramaric so preis-leistungstechnisch ein Spieler, bei dem ich vorsichtig wäre.
Ja. Das Spiel um ihn herum wird einfach zu schnell, wenn ich es mal sehr diplomatisch ausdrücken darf.
Klar, auch das Alter geht nicht an Kramaric-Budus vorbei.
Naja. Erster Spieltag 100 Minuten hat er durchgespielt, dann zweites Spiel 26 Punkte, nur 62 Minuten gespielt, dann im vorletzten Spiel in Berlin gegen die Unioner ein Tor gemacht. Direkt einen grünen Balken, 152. Jetzt gegen Bayern, das musst du abhaken. Da kannst du jetzt keine Bewertung abgeben. Aber auch da nur 34 Minuten zum Einsatz gekommen. Ja, zu Recht, vorsichtig, ne? Gerade bei 20 Millionen Marktwert, ey, das ist, was kannst du alles mit 20 Millionen machen, ey? Boah.
Genau, also wenn es Believer gibt, die sagen, ich sehe das Programm, ich glaube an Kramaric, da wird er schon seine Punkte machen, durchaus nachvollziehbar, aber dann würde ich es halt wirklich nur probieren, den für Marktwert zu kriegen oder für einen ganz, ganz kleinen, geringen Overpay. Ich würde da wirklich nicht viel für abgeben und nicht zu sehr ins Risiko gehen, dafür ist mir der zu unsicher. Ja.
Genau. Okay, was sicher ist, sind unsere Predictions, die gleich kommen, im Boom and Bust. Junge, lass mal rübergehen. Und dann geht's auch wieder, gibt's hier richtig auf die Nase. Boom or Bust. Also, aber bevor wir loslegen, lass uns nochmal ganz kurz, bevor wir die Boom- und Bust-Kandidaten einmal durchgehen, lass uns mal einen kleinen Recap durchführen. Wie ist denn so unser Fokusspieler-Duell gelaufen? Der Herr. Erzähl mal. Kategorie, wir haben in unserer Community gefragt, gebt uns ein Thema vor, wie wir dieses Fokus-Spieler-Duell für diesen Spieltag jetzt definieren werden. Und wir haben uns dann dafür entschieden, einen Spieler zu picken, der bisher in dieser Saison noch keinen Scorer geliefert hat. Das war die einzige Voraussetzung. Du hast dich blauäugig, wie du immer bist in diesen Fokus-Spieler-Duellen, für einen Diomande entschieden und den Melo mit seinem weisen Auge, ja, sehenden Auges wieder in die Punkte reingelaufen, mit einem Benze bei Ini gegangen. Und siehe da, es steht nach 4 Spieltagen und auch nur 3-0, weil ein Spieltag ausgefallen ist, also in unserer Fokusspieler-Duell-Bewertung. Sonst hätte es jetzt wahrscheinlich sogar 4-0 gestanden.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also ich sitze hier kopfschüttelnd, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe da eine Theorie.
Daran, dass du schlecht bist.
Ja, ich habe da eine Theorie. Ich glaube, mir liegt das nicht vorzulegen. Und klar, der Verlierer hat ja immer das Vorrecht, darf zuerst einen Spieler picken. Aber das möchte ich jetzt gerne mit Blick auf Spieltag 5 abgeben. Du sollst mal vorlegen. Ja. Dann kann ich nämlich auf den Namen, den du reinwirfst.
Ich lehne mich gerne aus dem Fenster. Ich kann immer vorlegen. Ist mir egal.
Ich möchte es gerne so probieren, weil dreimal ist es mit dem eigenen Vorlegen schiefgegangen. Also muss ich jetzt irgendwelche anderen Wege finden. Und ich hoffe, dass mir das gelingen wird jetzt am 5. Spieltag. Ich muss endlich Punkte haben, weil zu null, das passt auf keine Kuhhaut. Das darf so nicht sein.
So, dann lass uns nochmal kurz Zeugnisse vergeben hier. Ja, unsere Predictions aus der letzten Episode, da haben wir ja so ein bisschen gespielt und ein kleines Sonderformat noch draus gemacht. Also könnt ihr euch gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir das nochmal weitermachen sollen. Und auch gerne ein paar Ideen für eure Kategorien, ja, wie welche Predictions wir da noch rausballern sollten. Gerne rein in die Kommentare hier und uns da ein paar Tipps und Ideen mitgeben. Aber lass mal kurz eben einmal Revue passieren lassen. Wir hatten ja 4 Kategorien. Einmal das Scorer-Garantie. Da habe ich mich für Baumgartner entschieden. Wen hattest du?
Ich hatte Vieira.
Ja, sehr gut. Bei mir nicht so gut.
Bei mir ist es aufgegangen, hat einen Scorer geliefert.
1-0 für dich. Hot Take habe ich gesagt, Heidenheim gewinnt in Hamburg. Und zwar ohne Probleme. Nicht noch ganz große Töne gespuckt. Wer sollte bei den Hamburger denn hier die Tore schießen? Da. Ja, ich wurde mal wieder eines Besseren belehrt.
Ja, mein Hot...
Hört nicht auf mich, Leute.
Auch das nicht eingetroffen, Melo. Mein Hot Take war ja extrem, extrem heiß. Ich habe gesagt, Hoffenheim nimmt was mit gegen den FC Bayern. Ja. 1-4. Ganz knapp.
Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Ganz knapp.
Ja.
Du hast es ja gerade nochmal versucht, ein bisschen schön zu reden.
Die Chancen waren da.
Ja, natürlich. Sie waren da. Nächste Kategorie, Under the Radar. Und ich konnte ihn so schön französisch aussprechen mit Pierre Nordon. Leute, vergesst, was ich sage. Wirklich, einfach nicht, genau, einfach nicht zuhören, wenn ich was sage. Punkt.
Aber
auch reingeschissen.
Du darfst das bei mir jetzt auch machen, Melo. Denn mein Under the Radar-Spieler war Gio Reyna, der von Interimscoach Polanski nicht in der Startelf eingesetzt wurde gegen Leverkusen, sondern nur als Joker reinkam. Und dann hat ihm natürlich die Zeit gefehlt, um da wirklich für Furore zu sorgen. Dementsprechend auch reingefallen.
Ja, und die letzte Kategorie, grüne Balkengarantie. Da habe ich gesagt, García. Hola, buenos días. Wenigstens ein Pünktchen darf ich mal mitnehmen.
Glückwunsch, ist aufgegangen, aber bei mir leider auch. Dann nehme ich nämlich meinen zweiten Punkt mit. Und zwar Jamie Leveling mit 220 Punkten, einen fetten grünen Balken geliefert. Also
sehr schön.
Zwei Sachen sind bei mir eingetroffen. Das heißt, ich habe es abgeschnitten.
Sehr schön. So, das waren mal so die letzten zwei Spieltage, so ein kleines Experiment. Wenn ihr der Meinung seid, wir sollen es weitermachen, gerne her damit in den Kommentaren und vor allen Dingen auch eure Ideen rein damit. So, kommen wir zu den Boom-Kandidaten. Wir haben uns wieder drei Boom-Kandidaten, drei Bust-Kandidaten zum Abschluss nochmal rausgesucht. Und lass uns die mal durchgehen. Wir haben sie eigentlich alle schon kurz einmal erwähnt, ja, in welcher Hinsicht auch immer. Aber jetzt nochmal kurz zusammengefasst, die drei Boom-Kandidaten Rieder gegen Heidenheim. Auf jeden Fall eine gute Punkte-Explosion möglich. Gehst du gleich noch im Detail drauf ein. Nico Schlotterbeck, der wird Back-to-Back natürlich da, gerade weil es gegen Mainz geht. Interessant. Und Ansa, ja, gegen Hamburg. Wird auch ein geiles Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Ansa, schon 4 Tore an den ersten 4 Spieltagen. Der ist richtig on fire. Und wenn du dann einen Burke hast, der einen Hattrick erzählt, wenn du dann einen Illich hast, der 3 Vorlagen gibt. Also wir haben eben schon drüber gesprochen, dieses Trio Infernale gegen den HSV an der alten Försterei sind alle 3 super interessant, aber Ansa auf jeden Fall nochmal ein gesonderter Boom-Kandidat. Rieder performt richtig gut beim FC Augsburg. Einer der wenigen Lichtblicke, konnte ja in seinem Debüt direkt gegen St. Pauli ein Tor erzielen. Auch jetzt am vergangenen Spieltag gegen Mainz. Einer der auffälligeren gewesen. Gegen Heidenheim wird da auf jeden Fall ein fetter grüner Balken und wahrscheinlich sogar auch ein Scorer bei rumkommen.
Ja.
Und Nico Schlotterbeck ist Nico Schlotterbeck. Braucht man nicht im Detail drauf eingehen, denke ich.
Ja, haben wir auch schon gemacht. Da sehe ich aber auch so 150 plus wieder, ne?
Ja, ja, in die Richtung wird's gehen, ja.
Ja. Ja, in die andere Richtung haben wir auch nochmal 3 Namen. Unsere Bastkandidaten. Stiller, wir haben es gerade schon gesagt. Eigentlich Finger weg. Was heißt eigentlich? Es ist ein Bust-Kandidat gegen Köln. Grifo gegen Hoffenheim. Lasst euch jetzt nicht von dem Hype irgendwie blenden. Und über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Amiri, wer ist das? Wer diese?
Ja, also, wenn man sich Stiller, Grifo und Amiri anschaut, dann stellt man fest, das sind 3 große Namen. Aber auch die können ja punktetechnisch auch mal enttäuschen und Stiller hat das ja in dieser Saison schon zuhauf getan. Aber wenn man nochmal einen intensiveren Blick drauf wirft, dann stellt man fest, das sind alles 3 Spieler von Teams, die jetzt unter der Woche in der Europa League an den Start gehen werden oder respektive Conference League. Das heißt, die werden unter der Woche ihr erstes Pflichtspiel international haben und ich schließe daraus, dass zum einen das Thema Rotation eine Rolle spielen wird, mit Blick dann auf den nächsten Bundesligaspieltag. Ein Grifo zum Beispiel, weiß ich nicht, ob der in seinem Alter jetzt unter der Woche Europa League spielen kann, 90 Minuten oder 60 Minuten und dann am Wochenende gleich wieder in der Startelf steht. Deswegen wäre ich da so ein bisschen vorsichtig. Bei Amiri gehe ich davon aus, dass er am Wochenende trotz Conference League starten wird gegen Dortmund. Aber es geht eben gegen Dortmund. Müde Mainzer gegen gute Dortmunder. Weiß ich nicht, ob Amiri da ein gutes Punktepotenzial besitzt. Und Stiller wird halt auch mit müden Stuttgartern in Köln ran müssen. Und der 1. FC Köln ist ja wirklich richtig on fire in dieser noch jungen Saison und spielt auch richtig, richtig gut. Die haben zwar jetzt am vergangenen Wochenende in Leipzig 3-1 verloren, aber die haben wirklich phasenweise mithalten können und ein richtig gutes Spiel zeigen können. Die haben halt einfach nur 5 Minuten vor der Halbzeit verpennt und sich die Dinger gefangen. Aber sonst war das ein sehr ansprechendes Spiel. Und ich glaube, die werden es dem VfB Stuttgart mehr als schwer machen am Sonntag. Und deswegen bei Stiller Vorsicht.
Vorsicht ist auch geboten, ihr Lieben, denn wir sind am Ende dieser Episode angekommen. Simon, dir gehört nochmal die nächsten Sekunden die Bühne. Willst du nochmal eine Kampfansage in meine Richtung raushauen?
Ich bin kein Mann großer Worte. Ich lasse Taten für mich sprechen, Melo. Und ich empfehle dir, am kommenden Wochenende mehrmals in die Kickbase-App zu schauen, denn da wirst du meinen Stern am Himmel leuchten sehen und punktetechnisch werde ich dich wirklich in den Schatten stellen.
Das war übrigens ein kleiner psychologischer Trick, um dich mal wieder jetzt zum Ende der Saison, der Episode hier nochmal auf Vordermann zu bringen, so ein bisschen aufzupäppeln. Jetzt konntest du dich nochmal so ein bisschen motivieren, bevor es dann am Freitag wieder genau in die gleiche Richtung geht, wie sie die ersten 4 Spieltage nämlich die Tendenz gezeigt hat. Wir sehen uns irgendwo, von da oben sehe ich dich dann da unten wieder, mein Bester. Ich wünsche dir nur das Beste.
Gleichfalls. Mach's gut.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.